Und könnt ihr mal meine Präsentation starten? Genau. Ich muss ihn anmachen. So. Morgens, wenn ich meine stille Zeit mache, habe ich diesen Kaffeebecher jeden Morgen. Da denke ich jeden Morgen an euch und freue mich an euch und leide mit euch und bete für euch. Es ist so gut, dass es euch gibt, liebe FCG. Wenn nicht, nehme ich die Handgurke, falls diese Rückkopplung. Okay, gut. Wisst ihr, mein Lebensmotto und diese Leidenschaft für Jesus Christus, das ist das, was mich prägt. Und von Augustinus habe ich diesen Satz gelernt: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Gib mir gerne die. Genau. So, ja. Ja, das ist für einen Redner immer so, er will so rein ins Thema und dann hast du diese akustischen, und das verunsichert. Obwohl ich seit über 40 Jahren das mache, das ist immer eine herausfordernde Situation. Aber so fühle ich mich wohler. Okay, hey, ich bin 1979 zum Glauben gekommen und von Anfang an hat mich dieser Jesus gepackt. Diese Leidenschaft für ihn und für seine Kirche hat mich von Anfang an bewegt. Und ich war so begeistert von diesem Jesus Christus, ich komme aus einem nichtchristlichen Background, dass die älteren Leute in dieser kleinen Baptistengemeinde, in der ich zum Glauben kam, mich sehr kritisch beäugt haben. Und ich weiß noch, da standen einige Männer der Gemeinde zusammen und haben mich so betrachtet und haben miteinander Folgendes gesagt. Und dann kam einer und hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und sagte: Lothar, das war ihre Vision für mein Leben, Lothar, du kühlst auch noch ab. Was? Hey, dieser Jesus hatte mich gepackt und dann war die Vision der Gemeinde, du kühlst auch noch ab. Und das hat mich so geärgert und auch verletzt in diesem Moment, wo mir das diese älteren Brüder der Gemeinde sagten, dass ich innerlich, ich musste da richtig mit ringen. Jahre später war ich total dankbar für diese Aussage. Denn jedes Mal, wenn ich begann, in meinem Inneren abzukühlen, nachzulassen, meinen Fokus zu verlieren, habe ich mich genau an diesen Satz erinnert. Wisst ihr, dann habe ich gesagt so, never ever, diesen Gefallen tue ich euch nicht. Ich werde leidenschaftlich für Jesus Christus bleiben. Und Leidenschaft und dieses innere Brennen ist das Geheimnis für jeden Prozess, jede Veränderung. Menschen, die etwas in dieser Welt bewirken und bewegen, sind Menschen, die eine Leidenschaft für etwas haben. Wie Augustinus sagt, sie brennen für etwas. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und so begann diese Reise 1979 und dann begann ein Theologiestudium und ich war in Altensteig, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu, als Pastor tätig und dann kam die Berufung nach Oldenburg. Und Oldenburg, 1993 ging es los. Die Gemeinde, die hatte auch durchaus manche Schwierigkeiten in der Zeit schon durchlebt gehabt. Armin Meyer war damals der Gemeindeleiter, hat echt Kurs gehalten. Er hat ganz das Steuer, könnt ihm sehr dankbar sein. Da hat die Gemeinde so durchgeführt. Und das erste Mal erlebte ich, dass Gott Heike und mir die Gnade schenkt, eine Gemeinde auf den Weg bringen zu können, neue Visionen zu entdecken und stabil zu werden und zu wachsen und eine fantastische Zeit begann. Heute Morgen schon einige Begegnungen, die das bekräftigen und unterstreichen, die Wirkung bis heute. Gott hat gehandelt. Und ich wusste nicht, dass das damals nur der Anfang der Reise war. Nachdem es in Oldenburg weiterging, ging unsere Reise durch halb Deutschland und mittlerweile ist Mannheim unsere sechste Station geworden. Die sechste Station, wo wir wieder Gemeindeerneuerung machen. Unser Profil ist, in Gemeinden zu gehen, denen es nicht so sehr gut geht und ihnen zu helfen, wieder Kurs und Vision und Idee zu bekommen und dann aufzublühen. Und das ist ein Geschenk, wenn wir die letzten 40 Jahre zurückgucken. Dieses Geschenk hat sich immer und immer und immer wieder ereignet. Und das ist unsere Leidenschaft geworden. Das ist nicht die Leidenschaft von euch vielleicht. Ihr habt eine andere Berufung, einen anderen Schwerpunkt. Aber wichtig ist, seine Leidenschaft zu kennen. Und in dieser Leidenschaft sich entzünden zu lassen. Und etwas zu bewegen und zu bewirken. Denn Stillstand ist immer Rückschritt. Und so habe ich meine Predigt heute genannt: Wachsen oder Welken. Was habe ich vor? Ich würde euch gerne aus diesen 6 Stationen über diesen letzten 40 Jahren meine 3 Hauptbibelstellen vorstellen, die meine Leidenschaft immer neu entzündet haben, die das Bild des Gott von mir und für mich und vielleicht auch für dich hat, dieses Bild euch aufzeigen anhand dieser 3 Bibelstellen und euch mit auf die Reise nehmen. Die Reise, die vorankommen will. Wachsen oder welken? Hey, willst du wachsen oder welken? Überleg mal kurz. Kannst sagen, ich bin ausgewachsen. Hey, das ist ein großer Fehler. Viele Christen sitzen in den Kirchen so, ja, hab alles erlebt. War schon alles, da kommt nichts mehr. Aber unser Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Gott schreibt mit dir Geschichte, egal wo du stehst. Er kann mit dir immer einen nächsten Schritt gehen. Und diese 3 Bibeltexte sind 3 Schätze, die ich mit euch anschauen will. Habt ihr Interesse? Okay, dann gehen wir mal rein. Ich habe diese 3 Bibelstellen in 3 Begriffe. Ich bin so ein strukturierter Typ. Ich liebe es, wenn man so ein bisschen roten Faden hat und weiß, wo die Reise hingeht. Und ich habe 3 Begriffe, die heißen beschenkt, erstaunt und herausgefordert. Und diese 3 Begriffe sind eine kleine Gliederung. Der erste Begriff, beschenkt. Dieser Text, der mich da angesprochen hat, steht in Johannes 3, Vers 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Dieser Johannes, der hier das sagt, ist Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus vermutlich. Die waren irgendwie verwandt. Da gibt es nicht 100%ige Aussagen zu machen, aber in die Richtung geht's wohl. Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war der geistliche Shootingstar seiner Zeit. Ganz Israel ging in den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Und dann taucht dieser Jesus auf. Und da gibt's ein Problem. Dieser Jesus hat mehr Erfolg als Johannes. Und ihr wisst ja, wenn ihr etwas gut macht, du spielst gut Gitarre, und dann kommt jemand, der spielt besser Gitarre wie du. Aber du kannst gut reden. Und da taucht einer auf, der redet besser als du. Oh, das ist immer eine Herausforderung, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr die Gefühle kennt, bei mir gibt es sie bis heute. Ich muss mich da immer bewusst entscheiden. So, nein, ich werde jetzt nicht Neid und Eifersucht Raum geben. Ich will das feiern, dass Leute begabt sind. Ich will mich daran freuen. Ich will das fördern. Ja, also mein Über-Ich ist immer ganz klar. Meine Gefühle sind manchmal, da muss ich Wege gehen. Und ja, und so muss man sich das bei dem Johannes der Täufer vorstellen. Er war der Größte im Alten Bund. Eine Autorität, sagt uns Matthäus 11, Vers 11. Eben, und dann taucht dieser Jesus auf. Er zieht die Massen. Und Johannes reagiert. Er reagiert, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Und dann denke ich an diesen Johannes, der dann in Jesus investiert, selbstlos, der sich für ihn engagiert. Und Jesus geht seinen Weg und findet seinen Weg. Und der Johannes hat eine Rolle da drin. Und dann erinnere ich mich an mein Leben, dass ich ganz viele solche Johannisse hatte. Zum Beispiel einen Arzt in dieser kleinen Baptistengemeinde, wo ich Christ wurde. Da waren ja diese Männer, die meinten, du kühlst auch noch ab. Die haben ja nur darauf gewartet, dass mir ein Fehler unterläuft und die sagen konnten, na, wir haben es doch gleich gewusst. Diese Jungen, die sind halt immer begeistert und dann verfliegt da so ein Strohfeuer. Und als ich dann so angeschossen wurde, nahm mich ein Arzt unter seine Fittiche. Ich war 15 Jahre alt und er nahm mich unter seine Fittiche und er begann mich zu verteidigen bei anderen. Hey, das ist eine geile Erfahrung, wenn du unter Feuer gerätst und jemand verteidigt dich. Jemand steht für dich auf. Jemand sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was ihr macht. Und er sagt, der Lothar ist ganz anders. Wir müssen den Lothar unterstützen. Der hat eine, und von ihm habe ich das erste Mal wohl gehört. Der Lothar hat eine Berufung. Der hat was in mir gesehen und dann fing der Kerl an zu investieren. Und er hat mich ermutigt und begleitet. Der hat mit mir Gespräche geführt. Der war nah an mir dran und wann immer es schwierig war. Und einmal, wisst ihr, einmal habe ich die Schnauze so voll gehabt von Kirche. Gemeinde kann einen auch richtig frustrieren, oder? Alter, dass du denkst, ich gehe da nicht mehr hin. Ich brauche das nicht. Ich habe schon genug Probleme in meinem Leben. Ich brauche nicht noch eine Kirche. Und ich weiß, dann bin ich da nicht in den Gottesdienst gegangen. Und mein Arzt, der hat mitbekommen, der Lothar ist nicht da. Da Da hat er sich erkundigt, was ist da los? Oh, der ist in der Krise. Dann hat er einen Schwung junge Leute organisiert, die haben einen Kuchen gebacken und am Sonntagmittag um 3 Uhr klingelt es bei mir zu Hause an der Tür. Da steht die Horde vor meiner Tür. Du hast uns heute Morgen gefehlt. Wir haben einen Kuchen gebacken und wir wollen gern Zeit mit dir verbringen. Das habe ich noch nie erlebt. Wow, was für eine Wertschätzung. Wie sehr hat mir das geholfen auf meinem Weg? Und dann wurde ich 18 und ich komme aus keiner so einer vermögenden Familie. Wir hatten nicht so viel Geld. Und er hatte einen Praxis-Ford Fiesta. Und den gab er mir immer am Wochenende, damit ich zur Kirche fahren kann und mobil bin. Wir wohnten 12 Kilometer weg von dem Ort, wo die Kirche war. Und dann gab er mir den und ich hatte 3 Wochen den Führerschein, im Dezember ihn gemacht. Und es hatte ein bisschen geschneit. Es lag so ein bisschen Schnee auf der Straße. Und ich habe viele Filme gesehen, wie Leute durch Kurven. Da zieht man die Hand, man gibt ein bisschen Gas, man zieht die Handbremse. Und dann bricht das Heck aus. Oh, man gleitet durch die Kurve. Ich habe das so oft gesehen, ich kann das, ich habe es noch nie gemacht, aber das kriege ich hin. Und dann habe ich das probiert. Und es klappte einigermaßen. Und dann fuhr er mit mir. Er saß neben mir im Auto. Und dann komme ich auf so eine Kurve in unserer Kleinstadt, gebe ein bisschen Gas, er guckt mich skeptisch an, ich ziehe die Handbremse, das Heck bricht aus, wir driften durch die Kurve. Und es ist alles Erfolg, er guckt mich kreidebleich an. Mach das nie mehr. Mein Vater hätte zu mir gesagt, okay, das Auto ist erst in den nächsten 4 Wochen tabu für dich. Der Typ hat gesagt, fahr das Auto weiter. Er hat mir Vertrauen entgegengebracht. Hey, was könnten wir in unseren Kirchen und Gemeinden für Menschen tun, wenn wir einander vertrauen und unterstützen und begleiten würden? Und als ich mein Theologiestudium begann, da hat er mir monatlich Geld gegeben. Der hat mir meine erste wissenschaftliche Kommentarreihe bezahlt als Invest in mein Leben. Wo wäre ich ohne ihn? In andere zu investieren ist eins der wertvollsten Dinge, die du tun kannst. Andy Stanley hat einen großartigen Satz gesagt. Dein größter Beitrag für die Welt ist vielleicht nicht etwas, was du tust, sondern jemand, den du förderst. Hey, wen könntest du fördern? Wisst ihr, der Barnabas, der hat den Paulus gefördert. Von Barnabas gibt es keinen Brief im Neuen Testament. Von Paulus 13. Der Andreas, der hat den Petrus gefördert. Ich habe den getroffen, der könnte der Messias sein. Und dann schleift er ihn zu Jesus und mit Petrus schreibt Gott eine fantastische Geschichte. Andreas ist fast eine Fußnote im Verhältnis zu Petrus. Aber ohne Andreas wäre Petrus nicht Petrus geworden. Und ohne Barnabas Paulus nicht Paulus. Vielleicht hast du keine Paulus-Berufung. Aber vielleicht hast du eine Barnabas-Berufung. Vielleicht ist dein Job so eine 1-zu-1-Berufung. Du bist nicht der Typ, der auf der Bühne steht und die Massen bewegt. Aber vielleicht bist du jemand, der jemanden entdeckt, der eines Tages eine entscheidende Rolle im Reich Gottes spielt. Und dann bist du Aktionär in seinem Leben. Was immer Gott durch ihn tun wird, du hast Anteile daran. Ist das nicht eine geniale Aussicht? Hey, du kannst sagen, ich bin schon über 80, was soll ich noch machen? Du könntest jemanden rausfischen, für den du Tag für Tag betest, den du ermutigst, den du zum Eis einlädst, mit dem du unterwegs bleibst und sagst, was immer dich beschäftigt, ich höre alles und ich begleite dich, ich habe ein Herz für dich. Oh, das begeistert uns, oder? Ja, yeah, okay. Ja, in Afrika würde ich das jetzt hören, ne? Wow. Hey, da heißt es, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es wird ihm vom Himmel gegeben. Und das ist auch noch so ein interessanter Gedanke. Mensch kann sich nichts nehmen. Wir sind ja so eine Gesellschaft, da nimmt man sich. Aber die geistlichen Dinge kannst du dir nicht nehmen, die werden dir geschenkt. Martin Schleske, ein Geigenbauer von Weltruf, hat gesagt, die wesentlichen Dinge können wir nicht machen, sondern nur empfangen. Aber wir können uns empfänglich machen. Hey, das Wesentliche kannst du vielleicht nicht machen, aber du kannst dich heute Morgen hier hinstellen und deine Hände öffnen und sagen, Gott, kennst mein Leben, kennst die Dinge, die gut gelaufen sind, kennst die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, hier bin ich, möchte empfangen. Und das ist das Geheimnis von wirksamem christlichen Leben, empfangender zu sein, von Gott etwas anvertraut zu bekommen und damit unterwegs zu sein. Und so erlebte ich das dann mit Heike zusammen, dass Gott uns etwas anvertraut hat, womit wir nie gerechnet hätten. Wir kamen nach Altensteig, das war der Ort, bevor wir nach Oldenburg kamen. Eine Stadt im Nordschwarzwald in einer bekannten christlichen Arbeit, wobei ihre Jugendarbeit war auf 17 junge Leute reduziert. Sie waren dritte Generation, das Ganze war komplett eingeschlafen. Und Gott hatte uns dahingestellt und wir erlebten, wie Gott einen Aufbruch unter jungen Leuten wirkte. 1988 bis 1993. Wir begannen mit 17 Leuten. Der Geist Gottes begann zu wirken. Und die Gruppe wurde immer größer vor Ort. Irgendwann waren wir 120 junge Leute am Ort und 1500 in der Region. Und da war eine richtige Bewegung. Da waren junge Leute in unseren Reihen und wir begannen Jugendgottesdienste zu machen. Mit 60 jungen Leuten begannen wir. Und die wuchsen und wuchsen und wuchsen. Und eines Tages waren es über 700 Leute, die in die Jugendgottesdienste kamen. Da war eine Bewegung drin. Und da gab es einen, der sagte, lass uns in unserer Region so einen Jugendgottesdienst auch starten. Der kam aus einer anderen Region. Und dann hatte er die Idee, lass uns eine Holy Spirit Night machen. Und dieser Jugendmitarbeiter startete mit ein paar Leuten die Holy Spirit Night, die es bis heute gibt und Tausende erreicht. Und ein anderer saß da in diesen Jugendgottesdiensten. Ein junger Mann aus dem Karlsruher Raum, Matthias Hoffmann hieß er. Und er saß da, oder Michael Hoffmann, so. Er saß da und erlebte das erste Mal, wie Kreativität, Musik und Verkündigung zusammengeht. Und in ihm wuchs eine Vision. Wie wäre es, wenn wir solche Events auf eine große Plattform bringen würden? Und da war der Gedanke in ihm geboren, Weihnachten neu erleben. Und Weihnachten neu erleben ist ein Event in Karlsruhe geworden, das im letzten Dezember 75.000 Menschen angezogen hat. Die meisten von ihnen Leute, die mit Glauben nichts zu tun haben. Und all das begann in so einer kleinen Jugendgruppe. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es wird ihm vom Himmel gegeben. Wer weiß, was Gott dir geben will? Wer weiß, in welcher Rolle er dich gebrauchen will? Hey, gib nicht auf, hakt noch nicht ab, klappt das Buch noch nicht zu. Wer weiß, was noch passiert? Solange Gott Gott ist und solange er diese Welt noch nicht abgeschlossen hat, ist alles möglich. Wer weiß, was noch in Oldenburg möglich ist? Wer weiß, was durch die FCG noch passieren wird? Es braucht Menschen, die ihre Hände öffnen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte empfangen. Ich möchte empfangen. Es ist so interessant. Und dann der zweite Punkt, der zweite Vers, erstaunt. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das ist so erstaunlich, dass Gott mit dir und mit mir Geschichte schreibt, oder? Hey, ich stehe da immer noch da und denke manchmal, dass Gott mit mir einen Weg gefunden hat, Geschichte zu schreiben. Dass er mich gebrauchen kann, dass er mit mir vorangehen kann. Verrückt. Ich habe vor 1000 Leitern habe ich so ein paar Grundthemen entfaltet und gepredigt. Und dann bin ich dann am Abend nach der Veranstaltung um so einen See gelaufen und habe gedacht, wie verrückt ist das? Der Lothar Kraus aus so einem Dorf, auf den die Leute seiner Kirche, wo er zum Glauben kam und andere nicht so viel gewettet hätten, hat heute Abend zu 1000 Leitern, Multiplikatoren sprechen dürfen und die Dinge, die Gott ihm gezeigt hat, nahebringen. Was ist das für ein Privileg? Oder Daniel hat den Blog erwähnt. Mich haben meine Freunde genervt. Du liest so viel, du denkst so viel, schreib das Zeug doch mal auf. Und da begann ich vor 12 Jahren diesen Blog zu schreiben. Der hat über 2,2 Millionen Zugriffe. Und es ist so verrückt, wie Gott Geschichte schreibt. Das hätte mir keiner zugetraut. Unterschätz dich nicht. Unterschätz nicht, was Gott machen kann. Aber es braucht diese Offenheit. Und Gott hat eine Idee und seine Gaben und Berufung gereuen ihn nicht. Weißt du, du guckst auf dein Leben und denkst, ja, das ist schief gegangen und hier bin ich falsch abgebogen. Aber das gereut Gott nicht. In dem Moment, wo du da stehst und sagst, Herr, heute ist der Tag, ich möchte, dass deine Geschichte in meinem Leben weitergeht, da beginnt er sie weiter zu schreiben. Wir waren in Altensteig, Heike und ich, nach 4,5 Jahren und sagten, Gott, wir möchten, dass du mit unserem Leben was machst. Wir wollen nicht viel Geld verdienen, wir wollen nicht berühmt werden, wir wollen, dass du unser Leben gebrauchst, um dieser Welt deine Liebe zu zeigen. Und dann hatten wir ein Jugendleitertreffen. Wir hatten so Jugendleitertreffen in Süddeutschland. Und dann hatten wir einen Referenten eingeladen, der war gar nicht dafür bekannt, dass er so besonders auf den Heiligen Geist ein Ohr hat. Wir saßen am ersten Abend zusammen haben zusammen gegessen in unserem Café, das wir mittlerweile gegründet hatten. Und dann sagen wir, du, wir werden bald von Altensteig weggehen. Wir wussten noch nicht, wohin. Und hatten aber schon von euch gehört. Und in Heiko und mir war das Herz schneller gegangen, dass wir dachten so, das könnte der Ort sein. Und so sitzen wir da und dann sagt er zu uns, ja, das weiß ich, dass ihr weggeht. Aber wir hatten noch mit keinem geredet. Ja, das weiß ich, weil Gott hat mir gezeigt, ihr habt die in die Berufung und euer nächster Ort, der ist eben nicht hier in Altensteig. Gut, wir haben das Jugendleitertreffen gemacht, die Seminare. Am Abend haben wir für die Jugendleiter gebetet. Und wir hatten schon für fast alle gebetet. Da dachte ich, der Typ hat gestern ganz schön rausgekartet. Ein Prophet, der ist ja nicht dazu da, dass er einem den Weg weist, sondern ein prophetisches Reden ist dazu da, um Bestätigungen reinzubringen. Heike und ich hatten einen klaren Gedanken, aber der wusste von dem nicht. Und wenn er eine prophetische Begabung hat, frage ich mal, ob er für mich betet, mal gucken, ob Gott durch ihn redet. Dann haben wir für alle Jugendleiter gebetet, dann gehe ich zu ihm hin und sage, du, hast ja gestern da ganz schön losgekartet, wie wäre das so? Prophetie ist ja nicht zur Wegweisung, sondern zur Bestätigung da. Also Heike und ich, wir haben so einen Ort im Herzen, aber ich sage da jetzt mal nichts. Würdest du bereit sein zu beten? Der Typ ganz cool, so, ja, können wir machen. Betet nach 30 Sekunden, hält er inne und sagt, hey Lothar, ich habe einen klaren Eindruck für euch. Oh cool, willst du ihn hören? Ja, deswegen beten wir ja. Sagt er, Gott ruft euch an einen Ort, wo die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl mit deinem Alter identisch sind. Wie alt? Ich meine, relativ konkret, oder? Das war vor der Postleitzahlreform. Fragt er, Lothar, wie alt bist du? Ich war 29 und Oldenburg hatte 2900 als Postleitzahl. Krass, ich meine, ich habe das nicht so oft erlebt, so Dinger, so nur ein halbes Dutzend Mal, aber das war eins unserer Highlights. Wenn wir an Oldenburg denken, denken wir an Postleitzahl. Wir erzählen überall diese Story und ihr kommt immer drin vor. Und wir dachten, wir kommen nach Oldenburg, wenn Gott so klar führt, kam, sah, siegte. Das wird super hier, das geht alles easy, weil wenn Gott so redet, ich meine, dann hat er ja was vorbereitet, oder? Ja, täusch dich mal nicht. Gott hatte uns dieses Wort gegeben, das wir nicht aufgeben, denn das erste halbe Jahr bei euch, ei, ich sag's euch. Ich hatte keinen Bock mehr. Oh nee, was ist das denn? Was ist das denn? Und dann begann Gott etwas zu wirken. Der Schatz ist immer in irdenen Gefäßen, damit die Ehre zu Gott geht und nicht zu Menschen. Und so begann er zu handeln und zu wirken. Eine fantastische Zeit begann. Wer weiß, was für eine Geschichte Gott mit dir noch schreiben kann. Weißt du, vielleicht denkst du mit mir, Lothar, wenn du meine Story kennen würdest, dann wüsstest du, da wird nicht mehr viel kommen. Aber weißt du was, ich möchte gerne heute Morgen sagen, dass Gott mit wildesten Leuten Geschichte schreibt. Und denk nicht, du wärst ungeeignet. Jedes Mal, wenn du denkst, du bist ungeeignet, dann lass dir mal das auf der Zunge zergehen. Die Helden der Bibel. Ich mache mal eine kleine Galerie jetzt hier auf, okay? Die Helden der Bibel. Noah war ein Säufer. Abraham war zu alt. Isaak hatte Angst und hat seine Frau als Schwester ausgegeben. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef war ein Angeber und überheblich. Mose stotterte. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Hure. Jeremia hatte wenig Erfolg mit seinen Predigten. David hatte eine Affäre und wurde zum Mörder. Elia war selbstmordgefährdet. Hesekiel predigte nackt. Jona lief vor Gott weg, Naomi war eine Witwe und Hiob war pleite. Johannes der Täufer aß Heuschrecken, Petrus verleugnete Jesus und die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich immer Sorgen, Maria Magdalena war besessen, die samaritanische Frau war mehr als einmal geschieden, Zachäus war zu klein, Paulus zu religiös, Timotheus war zu jung und hatte ein Magengeschwür und Lazarus, der war tot. Was ist deine Ausrede? Was ist deine Ausrede? Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott sieht die Dinge anders. Gott sieht die Dinge anders. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er das Potenzial, das er in dein Leben hineingelegt hat. Und du siehst vielleicht deine Grenzen. Aber Gott sieht seine Möglichkeiten in deinem Leben. Die Frage, die du stellen solltest, Gott, was könnte durch mein Leben passieren, wenn ich bereit wäre, dir Platz zu machen in meinem Leben? Was könnte passieren, wenn du Herr meines Lebens wärst? Was könnte passieren, wenn du das Sagen in meinem Leben hast? Was könnte passieren? What if? Was könnte passieren. Wisst ihr, und dann, wenn ich an meine Grenzen komme, auch das ist Teil meiner Geschichte, mein Versagen verletzt Menschen. Bin ich der tolle Pastor, der alles richtig macht? Mein Versagen verletzt auch Menschen. Ich liege manchmal abends in meinem Bett und mein letztes Gebet an dem Tag lautet, Herr, lass mich mit mir nicht allein. Ich brauche dich als Erlöser. In meinem Herzen, das sind so viele Gedanken und Empfindungen und Ideen, die sind so schlecht und dunkel. Wenn ich keinen Erlöser habe, packe ich es nicht. Aber der christliche Glaube ist keine Religion der Selbsterlösung, sondern der christliche Glaube ist die Botschaft, dass es einen Erlöser gibt. Schließlich herausgefordert, und das ist so erstaunlich, das ist so erstaunlich. Da heißt es, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergebens ist. Wenn wir an Gott dranbleiben, dann bekommen wir von ihm eine Berufung und das ist mein dritter, das ist mein leiterschaftlicher Lebensvers. Daher, meine geliebten Brüder. Wenn da Brüder steht, da steht im Griechischen ein Plural Masculinum. Und im Griechischen gibt es kein Wort für Geschwister. Ich glaube, im Spanischen ist es ganz ähnlich. Und wenn dieses Plural Masculinum eingesetzt ist, dann ist Geschwister gemeint. Also ihr Frauen, fühlt euch bitte mit angesprochen. Daher, meine geliebten Brüder. Das ist das Erste, was wir wissen müssen, wenn wir über unsere Berufung nachdenken. Unsere Berufung ist, wir sind geliebt. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Dass du heute Morgen hier sitzt, ist kein Zufall und schon gar kein Unfall. Du bist gewollt. Und ein gesundes Leben mit Gott beginnt in diesem Verwurzeltsein, in diesem tiefen Wissen. Ich bin gewollt. Ich bin geliebt. Er hat sich mir zugewandt. Und dann sagt dieser Vers, seid fest, unerschütterlich. Hey, unser Leben ist herausfordernd. Und das habe ich in den letzten 40, 45 Jahren so oft erlebt. Manchmal ist es richtig herausfordernd. Und dann stehe ich nah dran, aufzugeben. Und Gottes Wort und Jesus macht mir Mut. Gib nicht auf. Bleib dran. Bleib dran. Sei fest. Lass dich nicht erschüttern. Und ihr seid einige Erschütterungen als Gemeinde durchgegangen. Lasst euch nicht erschüttern. Bleib fest, unerschütterlich. Wenn negative Dinge passieren, neigt man dazu, sich zurückzuziehen. Okay, dann muss ich mir auch nicht mehr geben. Komme ich halt auch nicht mehr. Mache ich halt auch nicht mehr. Wenn die anderen so, dann muss ich ja auch nicht. Diese Reaktion, so eine empfindliche, verletzte, beleidigte Reaktion. Ich habe die so oft in meinem Herzen empfunden. Wenn ich mich reingegeben habe als Hauptamtlicher und andere haben nur zugeguckt. Da habe ich gedacht so, boah, ich gehe hier die extra Meile und die sitzen locker im Café und ich habe hier geschuftet. Danke. Weißt du, und dann nicht aufzugeben. Und hier heißt es, seid überreich. Eigentlich ist die Reaktion, ich ziehe mich zurück. Aber der Paulus sagt, geh genau in die andere Richtung. Jetzt erst recht. Ihr werdet es nicht, die Enttäuschungen meines Lebens werden nicht bewirken, dass ich mich zurückziehe. Die Enttäuschungen meines Lebens, denen werde ich keine Macht geben, dass sie mich so verletzen, dass ich mich einigel und mich aus allem zurückziehe. Ja, Menschen haben eine extreme Möglichkeit, andere zu verletzen. Und Kirche, die oft so einen hohen Anspruch hat, verletzt manchmal Menschen so, dass man sich komplett zurückziehen will. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung meiner Jahrzehnte geworden. Glaubt mir, ich habe manche Verletzungen erlebt. Und mich bewusst entschieden, ich werde diesen Emotionen und diesen Erfahrungen nicht die Macht über mein Leben geben, Jesus Christus nicht mit Leidenschaft nachzufolgen. Ich bleibe dabei. Ich gehe diesen Weg weiter. Weil ich weiß, weil ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn, hey, manchmal ist es Mühe mitzuarbeiten. Es ist so einfach, um 22:55 hier aufzuschlagen, aber es ist mühsam, früh aufzustehen und hier dafür zu sorgen, dass alles funktioniert. Dass der Kaffee heiß ist, dass es mit dem Licht klappt und so weiter und so fort. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass unsere Mühe, es ist Mühe. Mancher sagt, es ist alles so leicht im Herrn. Phasenweise ja. Aber manchmal ist auch Mühe. Amen? Amen. Ja, das ist eine Mühe. Und das ist der Moment, auf den es ankommt. In dem Moment der Mühe zu sagen, ich werde nicht nur das Notwendige tun, ich will überreich sein, weil ich weiß, nicht unbedingt fühle oder es gerade erlebe, aber weil ich weiß, dass meine Mühe, wenn sie in Jesus Christus ist, nicht vergeblich ist. Möchte ich heute Morgen auffordern, komm auf den Fahrersitz zurück. Ich weiß nicht, wer den Bus deines Lebens fährt. Wer dich irgendwo hinfährt, vielleicht irgendwelche Freunde, Bekannte, die dir sagen, wie doof das alles ist, sodass es sich nicht lohnt und dass man in Gemeinde immer ausbrennt und weiß nicht, was für Storys du gehört hast. Egal, wo du bist, wer hat es Sagen in deinem Leben? Die negativen Erfahrungen? Menschen, die sich schlecht verhalten haben? Wer hat es Sagen in deinem Leben? Ist die Zeit nicht da, auf den Fahrersitz zurückzukommen und sagen, egal was rechts und links passiert, egal was, ich will mit Leidenschaft und mit ganzer Hingabe Jesus Christus nachfolgen. Das ist die Entscheidung, die Heike und ich vor 45 Jahren getroffen haben. Und Leute, ich stehe hier nach 45 Jahren und manchen Wunden und manchen Narben, wie so Veteranen, die eben haben, aber mein Herz brennt für diesen Jesus. Und mein Herz brennt für die Kirche von Jesus. Und ich glaube, dass da ein enormes Potenzial ist, wenn wir unseren Platz einnehmen, wenn wir uns beschenken lassen, wenn wir in Empfang nehmen, was er für uns hat, wenn wir unsere Begrenzungen nicht zu Gottes Begrenzungen in unserem Leben machen und wenn wir uns herausfordern lassen und den Preis bezahlen, dann werden wir wachsen. Wachsen oder welken? Hey, willst du wachsen oder welken? Heute Morgen ist der Morgen, spürt es meinem Geist, wo einige sich einfach ganz neu festlegen müssen, committen müssen. Du hast genügend Gründe. Wenn wir in deine Gründe gehen, deine Liste, finden wir genügend Gründe, warum es korrekt wäre zu sagen, ich bleib Zuschauer. Kann ich verstehen. Aber all deinen Gründen, den möchte ich den Grund gegenüberstellen. Jesus Christus. Jesus Christus. Der Herr der Kirche, der sein Leben für jeden von uns gab, der uns sieht, der das Potenzial unseres Lebens sieht, der einen Traum für uns hat und der mit uns seine Geschichte schreiben will. Und du musst dich heute Morgen entscheiden. Willst du deiner Erfahrungsliste den Raum geben und sagen, ich bleibe mit verschränkten Armen, alle können froh sein, wenn ich ab und zu komme? Oder trittst du heute aus der Reihe und sagst, ich möchte, dass Gott mit seinen Möglichkeiten in meinem Herzen das Sagen hat und dass durch mein Leben passiert, was er sich vorgenommen hat. Die Mühe im Herrn, ja, sie ist eine Mühe und es ist schwierig, aber ich will ihm diesen Raum geben und ich will, dass Gott mit mir Geschichte schreibt, ob ich 8 bin, 18, 48 oder 88. Völlig egal. Wenn ich noch 3 Tage zu leben habe, möchte ich, dass in diesen 3 Tagen Gottes Plan und Gottes Wirken in meinem Leben den Raum hat. Das ist deine Entscheidung. Er drängt sich dir nicht auf. Aber wenn wir unsere Hände öffnen und ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen entsprechenden Song habt, so wie ich den Christoph kenne, kennen uns ja schon ein paar Tage, einen guten Song haben, möchte ich einladen, wenn du heute an diesem Tag eine Entscheidung treffen möchtest, dann ist das jetzt dein Moment. Du könntest an deinem Platz, wenn du das wolltest, aufstehen, könntest deine Hände öffnen und könntest tief in deinem Herzen sagen, Gott, ich möchte, dass die Geschichte mit uns zwei weitergeht. Und ich möchte nicht meine Erfahrungen den Raum geben und welken, sondern ich möchte mit großer Leidenschaft wachsen. Hab deinen Weg in meinem Leben. Heike und ich, wir haben uns entschieden, wir wollen wachsen und wir wollen leidenschaftlich bleiben, denn in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Amen. So, wenn das dein Moment ist, steh auf, öffne deine Hände. Lass dich von Gott berühren.